Hi, mein Name ist Resi und nee, jetzt muss ich das, guck mal hier. Ich will das gar nicht ablesen, ich will es eigentlich freisprechen.
Aber du kannst das ruhig ablesen, ist cool.
Mein Name ist Resi. Hi, mein Name ist Resi und wenn ich das Gespräch mit Miri heute einmal zusammenfassen müsste in drei Worte, dann wäre es bunt, emotional und deep.
Vor allem, ich finde es so krass, wie anders ich dich heute nochmal kennengelernt, also wie deep ich dich kennengelernt habe. Wahnsinn.
Echt? Mhm. Schön.
Schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Folge Glowcast, aber vielleicht bist du heute das erste Mal dabei. Dann stelle ich mich nochmal ganz kurz vor. Ich bin Miriam Jaks, ich bin die Gründerin von Jaks Beautyline. Vielleicht kennst du uns durch die handbemalten veganen Make-up-Pinsel. Ich bin außerdem Mama von zwei Kindern, ich bin Hundemama und ich sitze hier gemeinsam mit meinem Göttergatten Christian, der auch gleichzeitig diesen Podcast produziert.
Hallo zusammen.
Und wir beide und auch ich und wir als Familie haben wirklich in den letzten Jahren eine krasse Entwicklung hingelegt. Also wir haben eine richtige Journey, wir sind auf einer Journey und ich finde ja persönlich, dass es so spannend ist und ich könnte mich wirklich stundenlang darüber unterhalten, wie cool es ist, dass wir halt immer weiter wachsen, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir durch so viele Menschen lernen dürfen, die einen bestimmten Weg gegangen sind. Und deswegen lade ich immer wieder verschiedene Gäste ein. Und wir haben aber jetzt gesagt, für die neuen Glowcast-Folgen machen wir immer am Anfang ein kurzes Catch-up, was so abgeht in unserem Leben, was wir gehört und gesehen haben, was wir euch gerne als Impulse mitgeben, weil das ist natürlich für uns am allerwichtigsten, dass wenn ihr uns eure Zeit schenkt, dass ihr auch richtig was mitnehmt. Und dass ihr halt auch wirklich was aus diesem Podcast, ja, so mit in euren Alltag und in eure Gespräche mit anderen Menschen nehmt. Deswegen freuen wir uns auch total sehr, sehr, sehr doll, wenn ihr uns immer weiterempfehlt und den Podcast fleißig teilt.
Sehr oder? Richtig.
Das sagst du mir ja immer, lieber Christian, was ich sagen soll.
Genau, weil es nichts kostet, charmant die Zuhörerinnen und ZuschauerInnen dazu auffordern, einfach den Daumen hoch oder 5 Sterne in der Podcast-App und so weiter. Das kostet nichts, aber das sorgt dafür, dass der Algorithmus uns halt mehr Leuten vorschlägt, die dem Account noch nicht folgen.
Und ihr müsst ja auch für den Podcast nichts bezahlen. Es ist komplett kostenfrei, deswegen kann man schon mal einen Daumen hoch da lassen, oder?
Das sehe ich ganz genauso.
Und für alle, die uns heute auch das erste Mal zuhören, Christian und ich sind seit unglaublichen 16 Jahren zusammen. Wir haben deswegen echt schon eine ganz schön krasse Reise mitgelebt. Also ich würde sagen, auch du hast mich und ich habe dich einfach mal so anders kennengelernt. Also was wir jetzt alles durch Coachings und durch, ach, du hast mit den Hypnosen angefangen, ich habe mit den Coachings angefangen und so weiter, uns alles weiterentwickelt haben, das ist schon richtig krass und macht ja auch richtig viel Spaß, oder?
Total, total. Also bei uns ist das verflixte 7. Jahr definitiv ein verflixtes Jahr gewesen.
Boah, und wie?
Und das war dann jeder Grund, um mal mit einer Paartherapie anzufangen, bevor es noch negativer oder ausweglos sogar werden könnte an irgendeinem Punkt. Und so sind wir dann gemeinsam in das Thema reingekommen. Ne? Dann hast du mit Business Coaching angefangen und dann kamen ganz viele andere Menschen in deinem Leben und heute lebst du in so einer krassen Bubble von so vielen unterschiedlichen Coaches und Therapeuten und Medien und...
Auch weil ich das einmal ganz kurz aufklären möchte.
Das war aber ganz urteilsfrei. Aber ein kleiner Schmunzler kann da nicht aus.
Aber ich finde es schon, also deswegen, und man baut sich ja auch so seine Lieblingsbubble auf, ne? Und das ist halt, finde ich, auch immer wieder wechselnd. Also je älter wir werden, umso andere Menschen ziehen wir auch in unser Leben. Und ich muss halt sagen, ich liebe es, mich über Persönlichkeitsentwicklung auszutauschen. Ja, das heißt, ich brauche ja auch solche Leute um mich herum.
Das ist ja auch voll dein Thema. Das ist ja auch immer, warum ich sage, es ist eigentlich schon alleine gut, mal in eine Therapie zu gehen. Nicht, weil man sagt, ich habe ein akutes Problem oder eine akute Blockade, sondern einfach, was ich immer gesagt habe, es ist ja auch total spannend, sich selber mal besser kennenzulernen.
Ja.
Und ich weiß, habe ich auch im näheren Umfeld Menschen, die denken, sie kennen sich ja schon voll gut und warum sollte ich das denn machen? Aber da gibt es halt einfach noch so viel mehr, was wir nicht sehen und was ja auch nicht zwingend immer was Negatives sein muss, sondern auch positive Aspekte, die man dann vielleicht benennen kann und dann viel mehr nach außen kehren kann auf einmal jetzt, wo man eine Idee davon hat, was sie eigentlich sind und was man sich vorstellt im Leben. Also allein dieses sich selber besser kennenlernen ist ja schon ein Anreiz, den ich total nachvollziehen kann.
Ja, total.
Das ist auch der Grund, warum du in diesem Thema so drin bist. Gar nicht, weil du ein Interesse so daran hast, dich so hardcore durchzuoptimieren, sondern einfach, weil du das Thema so spannend findest.
Mega. Also ich finde es wirklich, ich würde sagen, es ist mit einer meiner größten Hobbys geworden. Ich habe sogar zwischenzeitlich jetzt mal überlegt, ob ich, ich nochmal Psychologie studiere.
Okay.
Im Fernstudium, so nochmal nebenbei, ob ich nicht aussteige aus Jack's Beautyline und Psychologin werde.
Wenn der Tag dann 48 Stunden hat, dann kannst du ja mal darüber nachdenken.
Ja, das ist dann halt so ein bisschen mein ADHS hier, ne? Was dann irgendwie total...
Was ich glauben lässt, das geht auch noch. Ne?
Das
kenne ich gut. Da hast du schon drei Sachen irgendwie auf der Uhr und auf dem Tisch liegen und hast mit keiner noch angefangen, denkst, diese vierte Sache, die könnte ich ja auch noch
aber
machen.
Aber also mir macht es auch alles so viel Spaß. Das ist halt so mein Ding.
Ja.
Ich merke nur dann natürlich auch ab irgendeinem Punkt, okay, aus Spaß wird dann ernst und wenn man dann dranbleiben muss, das wird schwer und das werden viele kennen, die das gleiche Thema haben, dass man das Dranbleiben ist so schwer und das Umsetzen, also weil die Ideen, die sprudeln ja nur so, da kommt ja ein Ding nach dem nächsten, zumindest bei mir. Aber das Umsetzen und Dranbleiben, das ist schwer.
Da hast du jetzt mal wieder eine 1A-Überleitung geliefert, zu nämlich unseren Impulsen der Woche. Weil was du gerade sagst, ist exakt das, was ich mir für diese Woche notiert habe, für diese Folge. Nämlich eine Idee haben und dann endlich mal in die Umsetzung gehen.
Mhm.
Und ganz häufig, gerade ob das jetzt ein privates Projekt ist oder was mit der Selbstständigkeit zu tun hat, es scheitert ja ganz häufig daran, dass man sitzt, ja, aber da brauche ich jetzt noch einen Designer für. Und da brauche ich noch jemanden für, der sich mit Webseiten auskennt oder sonst irgendwie was. Und glücklicherweise leben wir im Zeitalter von generativer, künstlicher Intelligenz und es gibt ein Tool und es ist keine Werbung, will ich ganz klar sagen, sondern ich nutze das aktiv und bin einfach so begeistert davon, dass das funktioniert und zwar Lovable. Dann gibt es auch noch andere, so wie Replit zum Beispiel, die ganz ähnlich funktionieren. Das ist eine Web-Oberfläche, wo man einfach mit einem Chatbot spricht und erstmal über eine App-Idee oder eine Webseiten-Idee spricht. Und dann kann man diese Idee ausführen und das Tool beantwortet einem Fragen dazu. Was muss ich noch dazu wissen, damit die Seite gut ist? Wofür ist das eigentlich? Was repräsentierst du? Und so weiter und so weiter. Man kann erstmal planen und dann diesen Plan ausführen und dann macht dieses Tool dir die ganze Seite.
Mhm.
Und du kannst dann im Nachgang kannst dann noch sagen, ja, jetzt möchte ich gerne noch Folgendes anpassen oder wenn du zum Beispiel ein Serviceangebot hast oder es irgendwie so einen Admin, einen Userbereich geben soll mit Admin und so, das kannst du ihm alles sagen.
Aber glaubst du denn auch, dass es halt so normalo Leute schaffen? Also ich frage mich ja schon, also ich meine, du machst das ja, also du hast damit doch auch zum Beispiel die Website von unserer Wohnung auf Zypern gebaut.
Exakt.
Aber da frage ich mich halt, das sieht halt alles schon so krass maximal professionell aus, würde ich das ohne dich überhaupt schaffen?
Ja, du würdest es auch verstehen. Aber man muss halt immer wissen, was man möchte.
Mhm.
So. Und deswegen ist es total wichtig, erstmal eine grobe Idee davon zu haben, was man machen will. Und diese Idee kann man ja dann zum Beispiel in ChatGPT ausarbeiten. Dass man sagt, ich möchte gerne eine Webseite aufbauen für meine Selbstständigkeit, wie auch immer.
Mhm.
Und spiel mal des Teufels Advokat für mich. Und challenge auch das, was ich sage. Ich habe das und das vor anzubieten. Ich stelle mir die Seite so und so vor. Dann kann man ja auch Screenshots von irgendwelchen anderen Webseiten, die man schön findet, kann man dann damit reinlegen in den Chat. Und dann unterhält man sich mit dem Chat, also ChatGPT oder Claude oder Gemini, ist alles das Gleiche. Unterhält man sich halt erstmal über diese Idee und lässt diese Idee sich erstmal planen. Weil dann bekommt man nämlich professionelles Feedback. Einerseits über den Auftritt, aber auch über die technischen Komponenten, was dann später in Lovable weitergegeben werden soll. Und dann kann man dann sagen, ich mache meine Website mit Lovable. Kannst du meinen Plan in einem Prompt einmal ausformulieren, was ich in Lovable reinwerfen kann? Und dann nimmst du den Plan aus dem einen Tool, öffnest Lovable, machst dir deinen Account, das kostet so 30 Euro im Monat, dann hat man eine bestimmte Anzahl von Credits, aber ich sag mal, für das erste Website-Projekt werdet ihr mit den Credits auf jeden Fall super hinkommen. Und dann führt ihr diesen ganzen Plan aus. Und dann ist innerhalb nach ein paar Minuten hat er dann so die erste Website, je nachdem wie komplex die ist, hat er die dann da stehen. Und ich meine, wir haben ja vorher immer mit so Website-Bildern gearbeitet, ne? Ob es jetzt WordPress war oder Squarespace und so weiter. Und das bedarf ja auch eines gewissen Vorwissens.
Ja.
Und dass man
aber
irgendwie
das
so eine Idee
hat,
was man machen möchte. Da kann man mit Templates arbeiten und solchen Sachen.
Mhm.
Aber wenn man halt etwas haben möchte, abseits von Templates und vielleicht halt auch mit ein paar technischen Komponenten wie einem Kalendersystem oder irgendwie sowas, dann kann man sich das damit alles bauen lassen. Also mein Impuls für Autonomie und mal ins Tun zu kommen, ist mal so ein Tool wie Lovable auszuprobieren und mit dem Tool in der Planung, im Chat ein paar Ideen durchsprechen und dann einfach mal eine Idee ausführen lassen. Und dann werdet ihr sehen, irgendwie eine kleine Applikation oder eine Website, die ihr bauen wollt.
Dann passt, glaube ich, mein Impuls auch noch ganz schön, weil ich lese ja gerade immer noch das Buch von der lieben Claudi. Und das heißt You Manifest You. Und ich muss sagen, also ich schaffe immer nicht so viel davon zu leben, weil ich abends immer so müde bin, dass ich meistens einschlafe. Aber jetzt war es wieder so, dass meine Tochter noch neben mir nicht einschlafen konnte und ich lag da und habe dann gedacht, komm, mach das Licht ganz dunkel und lese noch mal ein paar Seiten. Und jedes Mal, wenn ich dieses Buch weiterlese, denke ich, boah, geil, das passt gerade so mega und es sind so tolle Impulse drin und es steht nichts drin, was ich noch nicht wüsste. Aber es gibt einem so viele tolle Impulse und Inspirationen, zu verstehen, was bedeutet eigentlich manifestieren. Also was du jetzt auch gerade sagst, ne? Ich möchte so gerne, ich stelle mir zum Beispiel etwas vor, wo ich sein möchte, wie ich sein möchte. Wie. Und das ist ja nicht so, ich sitze da und stelle mir das einfach nur vor und ich wünsche mir ganz doll, ich drücke ganz doll die Augen zusammen und sage so, oh, das soll jetzt passieren, sondern muss ja ins Tun kommen. Also ja. Du musst diese Website starten, du musst dieses Projekt.
Es kommt keine Fee, die das
es kommt
macht,
keine Fee.
Ja. Aber das ist ein guter Ansatz. Wer manifestieren, wer ein Vision Board machen kann, der kann auch seine Website mit Lovable bauen, weißt du, was ich meine? Oder ähnlichen Tools.
Und da
man muss halt eine Idee haben von dem, was man möchte.
Ja, und dieses You Manifest You, da geht es halt einfach nochmal so krass darum zu verstehen, dass uns so massive alte Glaubenssätze oft davon abhalten, in das eigentliche wahre Leben reinzukommen, wo wir eigentlich sein wollen, aber dann immer wieder durch diese ganzen alten Themen, ich bin nicht gut genug, ich kann das doch eh nicht oder ich habe kein Geld, ich bin doch eigentlich überhaupt nicht in der Lage, das zu machen, dass diese Themen uns so abhalten und da sind so viele tolle so Ansätze drin, wie man sich hinsetzt und das. Also wirklich, ich kann
ich
euch das
muss auch
Buch
sagen,
von Herzen
das ist
empfehlen.
Auch das erste Buch. Also du wälzt ja viele Bücher in den letzten Jahren zu Themen, die artverwandt sind mit dem. Das ist das erste, wo ich regelmäßig immer abends irgendwie ins Schlafzimmer komme oder dich irgendwo mit sehe und immer wieder dieses Cover sehe.
Ja.
Sonst war das immer so wechselnd, hast mal hier ein Buch gehabt und da und so. Aber das scheint dich irgendwie besonders zu
fesseln. Ja, und vor allem, ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Seiten ich schon markiert habe, geknickt habe, mir was reingeschrieben habe, wie viele Inspos für meine Instagram-Posts daraus habe, weil ich denke, ja, genau das ist es. Und ich hoffe natürlich auch so sehr, dass Claudi hier in den Podcast kommt.
Liebe ja, dann Claudi, sag nochmal den ganzen Autorinnenname und den Titel des Buches, damit die Leute sich das
von
notieren.
Der lieben Claudi Zagrocki, You Manifest You. Und liebe Claudi, ich weiß, du bist in London, aber du bist ja auch öfters mal in Berlin und ich wünsche mir so sehr, ich manifestiere dich jetzt hier in meinem Podcast.
Genau, und das Tool, was ich empfohlen habe, heißt Lovable ohne E, L-O-V-A-B-L-E. Und es ist keine bezahlte Werbung, sondern eine ehrliche Empfehlung.
Alles, was wir hier mit euch teilen, ist das, was wir gerade selber für uns nutzen und lieben. Und jetzt geht es weiter mit meinem Glowcast-Gast. Und ich finde es total besonders, weil nämlich die liebe Resi Kolter für mich eine totale Inspiration ist, weil, obwohl sie ein Jahr jünger ist als ich das Gefühl habe, sie ist mir in manchen Themen schon echt weit voraus. Sie sagt von sich selber, ich war früher einfach viel zu bunt, zu laut, zu alles. Und ich habe wirklich eine Zeit lang so gemerkt, okay, ich mute mich und ich passe mich mal der Gesellschaft an. Und damit ist sie super unglücklich gewesen und ist daraus ausgebrochen und lebt heute in ihrem absolut wahren Potenzial, ist wie sie ist und ich liebe sie. Sie sieht so cool aus, so eine mega, mega tolle Frau und das Gespräch, also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, weil wirklich ihre Geschichte ist total inspirierend und wundervoll. Also ganz viel Spaß bei diesem Gespräch. Liebe Resi, jetzt sind wir schon seit ein paar Stündchen zusammen und wir kennen uns eigentlich schon Ewigkeiten, gefühlt wirklich Ewigkeiten, aber jetzt gerade lernen wir uns das erstmal kennen und ich finde es einfach so cool, deine Energy, dein Spirit. Wir haben jetzt schon eine komplette Businesspläne erstellt für ein gemeinsames Event. Wie schön, dass du da bist.
Danke, Miri, dass ich da sein darf. Ich freue mich echt riesig. Es ist richtig schön, dich auch in live kennenzulernen und auch das Gefühl, was ich eigentlich schon über Social Media und über unsere WhatsApp-Podcasts für mich irgendwie richtig angefühlt, hat jetzt hier auch nochmal total bestätigt. Ja, total. Das hat sich so transportiert.
Und doch, finde ich, ist es immer noch so ein bisschen anders. Also ich finde, du, also dass jetzt dieses persönliche Gespräch und so, wie wir uns so ausgetauscht haben, ne, wir haben jetzt schon ein kleines Make-up zusammen gemacht.
Ja, look at me.
Also alle, die ja zuschauen hier und nicht nur zuhören, Resi trägt einen Wunsch, also dein, ich liebe überhaupt deine ganzen Styles. Es ist ja einfach so farbenfroh und jetzt bist du hier in komplett rot mit einem Leo-Schal, coolen Ketten und wir haben dir deinen, unseren Signature-Red-Lippenstift zusammen aufgetragen oder beziehungsweise ist ein Mix aus einem geworden, ne? Orange-Red, ein bisschen Signature-Red. Und ich habe heute Morgen wirklich gedacht, okay, heute kommt Resi Keuter zu mir. Ich muss was Buntes tragen. Es darf nicht beige und es darf nicht schwarz sein, wenn ich wollte. Ja, aber ich hatte so richtig, habe ich auch gedacht, so, nee, ich habe jetzt mal richtig Bock drauf. Und dann habe ich wirklich meinen ganzen Schrank durchwühlt und habe echt drei bunte Teile gefunden. Davon trage ich jetzt meinen pinken American Vintage Sweatshirt und oder beziehungsweise meinen schönen Kuschelpulli. Hatte eben auch noch meine grüne Weste drüber. Und habe mich echt gefragt, so, warum mache ich das eigentlich so selten?
Also das frage ich mich allerdings auch, weil irgendwie bist es ja du. Also das passt ja wie die Faust aufs
Auge. Ja, irgendwie auch voll nicht. Und das ist halt total witzig bei mir gerade, weil ich auch gerade in so einem Wandel stehe. Und wir haben ja vorhin schon mal so kurz darüber gesprochen. Ne? Ich finde es so toll, du musst gleich mal so deinen Werdegang auch beschreiben. Aber wir sind jetzt beide ungefähr gleich alt. Du bist ein Jahr jünger als ich. Du bist 41, ich bin 42. Und du hast ja auch gesagt, na, so, du bist so gefühlt das erste Mal jetzt gerade so in so einem Frieden, wo du dich so voll gut fühlst, wo du jetzt gerade bist. Und bei mir ist es gerade noch so ein bisschen dabei, so zu, ich bin auf dem Weg. Ich merke gerade, dass es bei mir so ganz doll rüttelt und rappelt und bei ganz vielen Themen ich noch so loslassen darf. Aber was ich ganz spannend finde und deswegen freue ich mich auch, dass wir heute darüber sprechen, ist das Thema Farbe aufzufallen, sein Ding zu machen, zu sich zu stehen und einfach so auch, ja, wirklich das einfach mal da sein zu lassen, was da sein will. Weil ich habe das Gefühl tatsächlich in den letzten Jahren und auch so bei meiner Brand und bei allem, was ich mache, dass ich oft auf Nummer sicher gehen möchte. Und mit Beige und Schwarz tust du ja niemandem weh. Ne? Und ich glaube, das ist gerade bei mir auch im Wandel. Und bei dir ist es aber ja so krass lebensexistent. Also du bist ja, das ist ja dein Mittelpunkt eigentlich in deinem Leben auch schon immer gewesen als Stylistin, als alles, was du gemacht hast mit deinen Läden und so weiter. Aber bevor ich jetzt hier, weiß nicht, zu weit ins Detail gehe, vielleicht kannst du einfach nochmal so kurz.
Kurz ist gut. Kurz.
Einmal so ein bisschen erzählen, was du bisher alles schon gemacht hast. Also vor allem jetzt auch vielleicht für die Menschen, die dich noch gar nicht kennen, schaut unbedingt bei Resi auf dem Account vorbei, dann seht ihr sofort so, ah, okay, krass, das mal. Also ich finde nämlich, das ist so wirklich, du bist so catchy. Aber wie bist du da hingekommen? Also was ist so dein Weg?
Ach, erstmal voll süß, danke, dass du das so, ich bin gerührt, dass du das so wahrnimmst und dass du das auch so schön in Worte gefasst hast. Ja, also eigentlich war das alles ein Prozess. Ich glaube grundsätzlich ja, dass das Leben ein Prozess ist und keine gerade Linie. Und ich glaube, dass ich auf diese gerade Linie, in die man ja so gerne gerückt wird in unserem System, in dem, wie wir, wo wir reingeboren werden, in Religion, Schubladen etc., Glaubenssätze, auch als Frau, es werden dir ja viele Dinge einfach übergestülpt. Systematisch, dass ich damit als Kind schon super krasse Probleme hatte. Ich habe sehr, sehr früh erkannt, dass ich irgendwie nicht richtig dazu gehöre. Also es hat wirklich schon in der Kirche begonnen. Meine Eltern, die ja auch wirklich sehr religiös aufgewachsen sind und das eigentlich auch so weitergeben wollten. Sie haben aber auch das System nie so richtig gefragt. Das macht man einfach. Und ich war die Erste, also ich bin die Letzte von vier Kindern, also ich bin das Nesthäkchen und ich war dann wirklich auch so ein bisschen der Rebell in der Runde und habe dieses System aufgebrochen, weil ich mit sechs da saß und dachte, warum soll ich denn jetzt beichten gehen? Was mache ich in der Kirche? Muss da jetzt echt nochmal hin? So, ne? Und ich hatte nichts zu beichten und so ist es immer ins Rollen gekommen. Ich bin damit auch angeeckt, also es war nie der bequeme Weg. Und trotzdem habe ich mich damit einfach super oft alleine gefühlt, weil das ja natürlich immer immer wie so eine Art Extrawurst wirkte. Und dieses zu viel sein, dieses zu bunt, zu laut sein, war halt eher negativ assoziiert. Mhm. Und ich habe mich da aber so durchgeboxt, indem ich aber auch Zeiten hatte meines Lebens, und ich würde sagen eine ziemlich prägnante Zeit, wo ich mich so untergemischt habe, wie zum Beispiel auch in der Zeit, als ich Fernsehen gemacht habe. Also ich war als Moderatorin und Interior-Expertin bei diversen Sendungen am Start und wir haben gemakeovert, abgecycelt und es war alles super schön, aber da auch in dieser Branche neigt man dazu und wir kennen das auch von Instagram, mhm, man neigt dazu, nach rechts und links zu gucken. Dafür muss man gar nicht in den Medien unterwegs sein. Das passiert im echten Leben. Wir vergleichen uns, wir gucken, wir wollen irgendwie dazugehören und irgendwie auch nicht. Und all das hat mich so überfordert, dass ich dachte, okay, ich versuche jetzt den einfachen Weg, ich ordne mich dem unter.
Ach, hast du wirklich gemacht, eine Zeit lang?
Ja, ich habe es versucht und habe dann wirklich auch was so Wohnen und Mode betraf, wirklich geguckt, okay, ich will jetzt mal nicht auffallen, ne? Das wird mir ja eh schon auf die Stirn geschrieben und ich duck mich jetzt mal lieber, bin leiser geworden. Und dann fing es an, dass man dann auch natürlich innerlichen Struggle aufbaut, ne? Mhm. Also ich habe angefangen, Leute zu pleasen. Also ich wollte einfach dazugehören, ne? Ganz normal, wie man das einfach möchte. Wir sind ja alle soziale, mhm, Wesen und haben Bedürfnisse irgendwie, sich auch, dass man sich auch eingliedert. Aber ich habe ganz oft gefühlt in mir, das schrie in mir, dass es nicht das ist. Das bin einfach nicht ich. Ich möchte authentisch sein, mhm, mit dem Risiko, dass ich da vielleicht einfach...
Dass du nicht allen gefällst.
Ja, genau. Ja. Aber das ist keine neue Erkenntnis. Aber ich kann heute auf jeden Fall sagen, durch diesen Werdegang mit meinen Jobs, die ich gemacht habe, ich bin nie die gerade Linie gegangen. Ich habe vieles ausprobiert, um einfach wirklich zu gucken, wo gehöre ich rein, was fühle ich, weil ich zum Beispiel kein Mensch bin, der lediglich diesen Job sieht, sondern ich muss einfach, ich meine, das muss man sich ja auch mal kurz vor Augen halten, wir verbringen einfach mehr Zeit mit unseren Arbeitskollegen und mit dem Chef als mit unserer eigenen, eigens gewählten Familie. Und, mhm, das muss einfach geil sein. Ich kann einfach keine Dinge umsetzen. Es wird einfach nicht gut. Wenn es nicht meine Idee ist, wird es nicht gut. Ich bin einfach nicht gut da drin. Mhm. Ich bin auch kein Mensch, der lediglich ausführt, sondern ich brauche diese Freiheit, die Impulse mit einzubringen. Und das, glaube ich, habe ich mir seit, das sind jetzt ungefähr 7 Jahre, ich habe da angefangen mit einem Schicksalsschlag. Also ich bin sehr krank geworden und bin zusammengebrochen, habe gemerkt, ich kann das alles nicht mehr, mich diesem Unterwerfen und Funktionieren und Druck, Arbeit und den habe ich mir natürlich selbst auch gemacht. Da hat dieser Wandel stattgefunden, dass ich dann wirklich gemerkt habe, nee, es reicht jetzt. Also ich bin wie so ein Phönix aus der Asche und habe gemerkt, das kann ich nicht mehr dulden. Ich kann nicht mehr dulden, dass Menschen meine Grenzen überschreiten, dass ich immer noch lächle, immer noch tue, als wäre alles in Ordnung. Es war total toxisch. Also ich war mit mir selber total toxisch und das habe ich aufgebrochen, indem ich zusammengebrochen bin. Und das war, glaube ich, eigentlich mein Neustart. Mhm. Und jetzt seit 7 Jahren, das ist das erste Mal, das finde ich so krass, ich war immer auf der Suche und immer irgendwie am Schaffen, Kreieren, dann noch meine innere Ungeduld. Dieses, ach, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein, das Leben zieht an mir vorbei. Du weißt, ich bin von Köln zum Niederrhein gezogen und es war echt heartbreaking. Ich war so heartbroken.
Warum seid ihr denn dann überhaupt da hingezogen?
Wir haben unseren Sohn in Köln geboren und ich war noch recht jung, 27, voll in der Existenzgründung und wollte durchstarten. Ich habe so dieses Bild von mir geliebt, unabhängige Frau und wollte immer meine eigene Kohle verdienen. Heiraten hätte ich jetzt auch, fand ich schön, aber es war jetzt nie so der Big Dream, ne? Mhm. Und ich fand auch, dass die Ehe immer sehr verromantisiert wurde. Sorry. Aber es ist einfach so, wenn man sich mit diesem System wirklich befasst, mit dem Patriarchat und so, das liebe ich auch, ne? Systeme zu hinterfragen, dann ist da auch so eine Art Realitätsschocker manchmal dabei. Das war nie eine Prio von mir und meine Prio war eigentlich wirklich ich. Und dann war das wirklich, dass als wir schwanger geworden sind, es war natürlich ein Glücksgefühl und ich habe mich richtig krass gefreut und trotzdem war es eine Vollbremsung. Und ich glaube, das war so der Anfang für meine komplette Wende, weil da habe ich erstmal gemerkt, was es bedeutet, diese Challenge auf mich zu nehmen, Mama zu werden. Wird auch komplett verromantisiert, zumindest wurde es zu meiner Zeit. Diesen Austausch, den es heute gibt über Instagram, Social Media, Muttis für Muttis, das gab es überhaupt nicht. Ich habe mich so lost gefühlt, so alleine. Ich habe mich selbst verurteilt. Ich wurde verurteilt. 14 Jahre jetzt. Es ist so krass. Und es war einfach, als wäre ich nicht mehr existent. Also ich meine, das ist man ja dann auch als Mama erstmal nicht mehr, weil man ja für jemand anderes sorgen muss. Und meine Bedürfnisse oder die Bedürfnisse der Frau werden dann einfach erstmal komplett hinten angestellt. Und heute kann ich das aussprechen, ohne mich selbst zu verurteilen. Aber ich würde sagen, dass ich schon eine Form der Depression erlebt habe, die nie behandelt.
In der Zeit, wo dein Kind ganz klein war.
Ja, wo er ganz klein war. Mhm. Und wir müssen, glaube ich, als Mütter nicht darüber reden, dass die Liebe in Frage gestellt wird. Aber ich habe einfach da gemerkt, was das für eine krasse Aufgabe und Verantwortung ist. Und ich diese Depression, ich konnte es nicht aussprechen, weil ich mich so selbst verurteilt habe. Ich habe es nicht mit meiner Hebamme damals besprochen. Ich habe das einfach mit mir getragen. Und ich glaube, das war, heute würde ich jedem raten, bitte, jeder, der irgendwie Struggle fühlt oder eine Wochenbettdepression hat, sprecht darüber, versucht euch zu ermutigen. Ihr seid keine Rabenmütter. Mhm. Ich habe mich wirklich so schlecht gefühlt. Ich dachte, ich bin wirklich, also wie kann ich mich mehr lieben als dieses Kind? Ne? Aber ich konnte nicht mehr. Ich war am Ende. Es hat alles nicht funktioniert. Das Stillen nicht. Die Nächte waren der absolute Albtraum. Ich habe innerhalb von 6 Wochen irgendwie 20 Kilo abgenommen. Ich war nur noch ein Hungerhaken. Mir schlägt sich Kummer auch sofort aufs Essen. Also es ist auch nochmal so ein Ding. Und es ging ja auch nie darum, wenn die dann auch alle noch verklickern, genieße es, oh, wie schön. Und du fühlst dich dann noch schlechter, weil du, was meinen die mit genieße? So, ich war total am Ende, ja. Alles da unten ist überfahren. Du liegst im Bett und bist nur noch vor, also du ringst um deinen Schlaf. Und
Schlafmangel ist ja auch noch so schlimm, gerade für Depressionen und gerade diese schlimmen Gedanken.
Also es kam
Gedanken,
damit einher, ne?
Ja, es kam damit, ne?
Es kam damit einher und ich bin damit nicht fertig geworden. Und da gab es, wie gesagt, auch noch nicht diesen Austausch, der hätte mir total geholfen.
Mhm. Wie schön, dass es sich ja so verändert. Und das ist ja auch echt etwas, was auch durch Social Media kam, ne?
Das ist der Segen Social Medias und das hätte ich mir so sehr für mich gewünscht. Ja. Und heute, ich kann das super gut reflektieren und ich bin da mit mir total im Reinen. Ich habe das alles aufgearbeitet, aber ich war ein bisschen traumatisiert. Manchmal ist man ja so vom Leben traumatisiert. So, hä, wie jetzt? So das Erwachsensein? Was du sagst, hä? Nee, so wollte ich das eigentlich nicht. Und so in dem Fall war das so. Und das war aber für mich diese Kehrtwende, wirklich zu gucken, wer bin ich? Was will ich eigentlich von mir? Und welche Rolle spiele ich hier, außer dem Muttersein und anderen gefallen zu wollen? Und ich glaube, diesen Prozess musste ich durchleben. Ich musste in diesen Pain, ich musste richtig rein so. Und ich glaube, ich wollte das, damit ich heute sagen kann, du hattest mich das vorhin gefragt und hast es anfänglich auch gesagt, ich fühle mich das erste Mal frei. Frei und in Frieden. Ich würde nicht sagen eine Gleichgültigkeit. Eine Gleichgültigkeit habe ich nicht. Die fände ich, glaube ich, abgehoben oder vielleicht sogar auch abwertend. Das ist nicht meine Begrifflichkeit. Ich würde sagen, ich habe echt gelernt, loszulassen.
Wie schön.
Von Menschen, aber in Liebe, weißt du, ich habe keinen Groll oder ich habe dieses zum Glück auch nicht diese Wut. Und Wut ist super wichtig. Ich habe Wut gehabt und die habe ich auch freigelassen. Aber ich habe keinen Groll, ich habe keine Reue. Ich kann unfassbar gut gönnen, ich habe keinen Neid, ich habe keine Missgunst. Ich bin super happy mit dem, wie ich gerade bin. Ich kann mir in den Spiegel schauen und was ich habe. Und das erfüllt mich einfach mit einer krassen Dankbarkeit.
Das ist so.
Und das hätte ich vor einem halben Jahr vielleicht noch nicht sagen können. Ne? Ja. Das ist krass, also wie schnell sich die Dinge verändern können.
Was glaubst du denn, hat dazu geführt, dass es jetzt doch, also weil du sagst, so vor einem halben Jahr war das noch gar nicht so und jetzt fühlst du das aber und jetzt sagst du das und ich spüre das auch richtig, also es hört sich null oberflächlich an, sondern es ist so, ich spüre, das kommt so richtig so von tief unten und gleichzeitig frage ich mich halt, was glaubst du denn, war so der letzte
Schlüsselmoment?
Ja, Schlüsselmoment, so das, was dann dazu geführt hat, dass du sagen kannst, so ich habe jetzt wirklich Frieden geschlossen.
Ich glaube, mein Rezept war, also ich bin überhaupt kein Vermeider. Also ich vermeide nichts. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zur Heilung. Das hört sich sehr spirituell an. Aber es ist so. Es gibt nur einen Weg, richtig durch. Und manchmal muss man Runden auch 2-3 Mal laufen. Ne? Auch wenn andere das nicht verstehen, da muss ich auch sagen, ich habe einfach einen richtig guten, festen Kreis, der mich seit Jahrzehnten begleitet, die mich kennen, die mich akzeptieren mit meinem wilden Kopf und auch mit meiner emotionalen Resi. Und die mich auch irgendwie nie verurteilt haben für eine Entscheidung, die sie nie verstehen. Und ich glaube, das ist auch ein super Reminder für sich selbst, auch in Sachen Freundschaften, Verbindung, Familie. Einfach aufhören zu bewerten und nicht immer von sich auszugehen. Also ich glaube, das war auch super, super wichtig für mich zu wissen. Ich habe meine Base, also diese Auffangstation. Und die muss ich aber genauso auch, nicht nur im Außen, sondern in mir schaffen. Dieser Schlüsselmoment kam eigentlich, als ich gemerkt habe, geil, jetzt bin ich schon wieder da, wo ich mal stand vor 5 Jahren. Und das will ich nicht mehr. Ich möchte das nicht mehr fühlen. Ich möchte mich nicht mehr rechtfertigen. Ich möchte keine Menschen pleasen. Ich habe keine Lust mehr auf Energien, unausgesprochene Erwartungshaltung. Das ist nicht mein Vibe. Ich bin ein Mensch, mit dem kann man immer kommunizieren, auch wenn es unbequem ist. Ich mag das. Das ist eine Form der Wertschätzung. Und ich glaube, das für mich zu verbalisieren, also wirklich auszusprechen, wer bin ich, wer möchte ich sein und was möchte ich eigentlich vom Leben, mit welchen Menschen möchte ich mich bewegen oder in welchen Jobs oder in welcher Beziehung, ne? Wie möchte ich als Mutter sein? Das habe ich für mich ausgesprochen. Ich habe mir natürlich auch Hilfe geholt. Also ich gehe da nicht alleine durch. Ich lasse mich auch coachen und reflektieren. Ich finde, das sollte jeder machen, der irgendwie struggle. Also für mich hat es auf jeden Fall nochmal sehr viel bewegt. Der Schlüsselmoment war wirklich nochmal durch den Schmerz durchzugehen. Und ich habe am 30. Dezember die notwendigen Gespräche geführt, die ich dafür brauchte. Die haben mich sehr viel Mut gekostet. Die waren super, super wichtig für mich. Und es war auch schmerzhaft, aber super respektvoll und schön. Und so konnte ich einfach loslassen.
Und ich also du meinst auch mit Menschen, die dich jetzt noch so in diesem alten Ich gehalten haben? Oder erklär das nochmal so ein bisschen, dass wir es noch besser verstehen.
Also ich versuche, mir fällt es schwer, Verantwortung bei den anderen zu suchen. Ich finde, die Verantwortung liegt immer bei einem selbst. Die liegt insbesondere auch in solchen Fällen bei mir. Wenn ich mich unwohl fühle mit Menschen, dann ist es meine Aufgabe, und das muss man auch versuchen, finde ich mal, richtig, also da muss man sehr, sehr ehrlich zu sich sein, weil oft schiebt man, finde ich, Verantwortung ins Außen, weil es einfach leichter ist. Es ist leichter, und wenn man erkennt, dass man einfach einen großen Teil zu bestimmten Beziehungen, egal welcher Natur, beiträgt, man bedient einfach auch bestimmte Flächen. Ich hatte einfach eine toxische Empathie. Ich habe immer Verhalten entschuldigt. Und mein Ding ist eben, wieder da reinzugehen, es wieder zu bedienen, auch nicht richtig ehrlich mit mir zu sein und zu sagen, nee, stopp, weil ich auch Angst hatte davor, dann nicht verstanden zu werden, glaube ich. Und da war für mich jetzt der Schlüsselmoment, wenn ich das nicht loslasse, wird dieses Jahr wieder dieselbe Runde. Und das wollte ich nicht mehr. Beruflicher Natur, auch eine Geschichte. Money Mindset musste ich komplett verändern. Ich habe mich immer schlecht gefühlt, wenn ich einen Job gemacht habe, über Geld zu sprechen. Das habe ich jetzt schon die letzten 10 Jahre geübt. Ich habe auch Menschen, die das für mich regeln, zum Glück. Ich finde das auch geil, wenn man sich vervielfältigt und ja, das weißt du ja mit am besten, Aufgaben abkippt. Man kann nicht immer alles alleine wuppen, es geht nicht. Und da auch zu sagen, nee, jetzt gehe ich dieses Jahr mal nicht mit einer Angst ins neue Jahr. Es kommt jetzt ein neues Chapter und ich vertraue mal. Ich gehe mal wirklich in was ganz Neues, ins Vertrauen und nicht in meine gewohnte Umgebung, die Angst. Ich bin nämlich sehr angstgesteuert und halte daran fest, im Glauben daran, dass wenn ich an der Angst festhalte, weiß ich ja schon, wie es wird, wenn es scheiße wird. Also bin ich danach nicht so enttäuscht. Also das ist mein Schutzmechanismus. Und das ist aber natürlich alles andere als produktiv, weil du sendest das ja nach außen und dann passiert natürlich auch viel Kokolores. Und tatsächlich hat sich das echt gewandelt. Also ich bin wirklich in diesem Vertrauen durch diese Gespräche, die ich geführt habe, zu Brands, wo ich wirklich auch gesagt habe, nee, das kann ich nicht machen. Da hätte meine alte Resi auch noch gesagt, so mach das, ist gut für die Referenz, nimm das mit, wer weiß, was sich daraus entwickelt. Und aus diesen Dingen, wer weiß, was sich daraus entwickelt, ist meistens nie was Gutes geworden. Und deswegen, ich glaube, ich habe meinen Wert erkannt und sowohl zwischenmenschlich als auch beruflich, wobei sich das bei mir gar nicht so sehr trennt. Ich weiß einfach, wer ich bin und ich habe einfach angefangen, mich selbst zu lieben.
Richtig, richtig schön. Ganz, ganz, ganz bewundernswert. Und was ich, glaube ich, nochmal ganz spannend fänden würde, von dir zu erfahren, weil du hast ja eine extrem berufliche Karriere gemacht, aber auch wirklich mit vielen Höhen und Tiefen. Und du hast ja auch genauso wie ich alles mal ausprobiert, alles mal mitgenommen und wahrscheinlich auch einfach gesagt, so, ne, wir sind uns da ja sehr ähnlich mit diesem Sprühen und tausend Ideen haben und geil, ne, wie wir jetzt ja eben schon wieder gedacht haben, wir machen hier so ein geiles großes Event bei Jack's Beauty Line zusammen. Wie cool mit Styling und Fotografen. Und ne, das ist ja auch so, da boah, wir sind so direkt Brause reingegangen, ne? Also gerade kennengelernt und jetzt so direkt schon ein fettes Event irgendwie geplant. Und ich meine, das finde ich auch total schön, aber gleichzeitig überfordert es uns ja auch häufig, ne? Also du hast selber gesagt, du bist in ein totales Burnout gefallen. Es war richtig, richtig krass und ich meine, ich war ja auch schon zweimal da drin. Also ich hatte ja auch so ein übelstes Burnout damals, wo ich richtig auch schlimme Panikattacken hatte und ständig Tinnitus hatte. Und
ach, hast du das auch?
Ja, also ich habe ja kein, ich habe das alles nicht mehr. Ich bin da durch. Ja, das, da bin ich zum Glück schon so weit, dass ich diese Themen körperlich jetzt gerade wirklich auch hinter mir gelassen habe und losgelassen habe. Deswegen gehen wir gleich nochmal kurz drauf ein, auf dieses Thema. Ja. Aber was ich so spannend finde nochmal, auch diese Thematik, wie schaffst du es denn jetzt auch gerade für dich besser zu filtern, weil für diejenigen, die jetzt vielleicht auch zuhören und so sind wie wir, die sagen, boah, ja, das ist, kann ja auch richtig brutal anstrengend sein, ja, dass irgendwie dieses, dieses ständig neue Ideen, ständig wir müssen jetzt noch das machen und können wir nicht noch dies und das und ja, man ist ja so on fire die ganze Zeit, wenn man diese ganzen Opportunities sieht. Wie hast du denn da auch für dich geschafft, besser zu filtern, was geht und was geht nicht? Und du hast zum Beispiel auch gerade gar nicht richtig beantwortet, warum du nach Kleve gezogen bist.
Ach so, ja, stimmt.
Weil das ist nämlich zum Beispiel ja auch so krass, dass ich ja auch gerade wirklich auch in diesem Punkt bin, wo ich sage, werde ich es überhaupt jemand schaffen, wenn ich in Berlin bleibe, ein ruhigeres Leben zu führen, was ich mir ja eigentlich wünsche, wo ich einfach sage so, boah, weniger ist mehr, mehr Fokus, weniger so von allem. Aber wie schaffst du das? Also wie bist du mehr zu diesem Punkt gekommen, wo du so weißt, so das ist der die Essenz.
Also, ich komme noch mal ganz kurz auf die Frage zurück, warum ich Köln verlassen habe. Das lag einfach auch daran, weil ich ja Jungmama geworden bin, mich selbstständig gemacht habe. Wir hatten keinen Support in Köln.
Selbstständig
familiär.
Warst du damals mit den Stores? Oder?
Nee, ich habe erst ganz klein angefangen. Meine Karriere hat ganz klein gestartet. Ich habe in Köln gearbeitet als Dekorationsschneiderin, Raumausstatterin, habe dann meine Farbberaterin gemacht und bin dann ja Mama geworden. Und ich wusste immer schon, also es war für mich total klar, ich werde niemals als Angestellte arbeiten. Ich brauche irgendwas Freies. Okay. Es war schon ziemlich klar durch meinen Vater, der ist auch so ein Freigeist. Das liegt in meinem Blut, das ist meine DNA. So ein bisschen selbstbestimmt, autonomisch zu leben. Und da war es dann so, dass ich mit dem Baby, wir sind dann noch eine Zeit lang, also wir sind arbeiten gegangen, so war es wirklich. Ich bin mit meinem Säugling wirklich noch ins Atelier, war noch kurze Zeit angestellt. Die Kunden haben dann das Baby durch den Laden geschaukelt, während ich sie beraten habe mit Stoffen und Co. Und dann habe ich aber den Absprung geschafft und mich selbstständig gemacht mit einem kleinen Nähatelier in meinem Schlafzimmer. Und damals gab es noch den Shop Davanda. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Davanda, kenne ich noch. Ja, kenne ich noch. Gibt es gar nicht mehr?
Nee, das gibt es nicht mehr, schon lange, lange nicht mehr. Und da habe ich hier dann solche tollen Taschen hier genäht. Wer es jetzt gerade sieht, ich habe ganz viel, ich habe mit diesen Kosmetiktäschchen angefangen und ich weiß nicht, Kissen und so weiter. Und das war damals noch gar nicht so krass gehypt und ich war da zur richtigen Zeit am richtigen Ort, habe Stoffe eingekauft in Mexiko, in den Niederlanden, überall, Indien und habe Stoffe am Meter verkauft über diesen Online-Shop und Taschen und habe dann in meinem Schlafzimmer Berge genäht von Taschen. Wow. Also wir haben da irgendwo zwischen geschlafen.
Aber wie sind denn die Kunden zu dir gekommen?
Über Davanda. Und Facebook gab es natürlich auch schon.
Okay.
Facebook und Davanda. Und irgendwann sind dann parallel dazu Wohnmagazine auf mich zugekommen. Die, mit einer der ersten Couch-Magazines. Da bin ich drin mit meiner alten Single-Wohnung.
Gibt es Couch-Magazine noch?
Ich glaube, es gibt's.
Gibt's noch,
ne? Ich glaube, ja.
Das war wirklich jahrelang meine krasseste Bücher. Also das fand ich so geil.
Magazin.
So eine coole Kombination, ne? Aus Interior und Fashion und Beauty und allem, so was man will. Ein bisschen noch Food noch dabei.
Genau, Reisen. Und so ein paar Reisetipps. Ja. Also es war eigentlich das perfekte Magazin irgendwie für,
finde ich auch,
um sich berieseln zu lassen. Und ich weiß noch, dass ich in einer der ersten Ausgaben war und Lisa Wohn und so. Und ich habe dann da angefangen, für die so kleine DIY-Kolumnen zu machen, zu shooten. Ja, kennst du das?
Ja, die kenne ich noch.
Ja, ich glaube, die gibt es auf jeden
so,
Fall.
Ehrlich gesagt, ich glaube, so bin ich auch das erste Mal auf dich aufmerksam geworden.
Echt?
Ja, ich glaube schon.
Wie witzig ist das denn?
Also, wo du es jetzt gerade erzählst, habe ich so richtig bildlich vor Augen, wie du in dieser kleinen Bubble in dem Magazin und wie ich dann irgendwann mal, glaube ich, auch irgendwie auf dich online aufmerksam geworden bin.
Ja, genau. Und so ist das dann passiert. Da gab es Instagram noch gar nicht, für mich auf jeden Fall nicht in meinem Kopf. Und dann kam daraufhin das Fernsehen auf mich zu. Und ich war aber parallel natürlich dabei, meinen Laden zu, also zu.
Aber den Laden produzieren. Schon in Kleve?
Nee, das noch war in alles Köln. In Köln. Ich hatte in Köln wirklich im Schlafzimmer meine Nähstube. Hab dann auch eigentlich immer gedacht, ich werde das in Köln eröffnen, da wird es einen Laden geben. Aber ehrlich gesagt ging das damals überhaupt nicht in unserer finanziellen Lage.
Ja.
Mein Mann war Student, war gerade fertig mit dem Bachelor und ich gerade in den Schuhen meiner Anfänge der Existenzgründung und dann noch mit Säugling. Also ihr könnt euch vorstellen, ne? Also Köln ist jetzt nicht unbedingt wahnsinnig familienfreundlich für den Mittelstand, muss man einfach sagen. Naja, long story short, wir haben dann schweren Herzens entschieden, dass das so nicht weitergeht. Wir können uns nicht weiterentwickeln. Wir standen auf der Stelle, Kind immer krank, Kindergarten teuer. Also mussten wir eine Wahl treffen und sind dann tatsächlich an den Niederrhein gezogen, in die Heimat meines Mannes. Und ich dachte, weil ich eigentlich echt ein bunter Hund bin und so ein Chamäleon, dachte, ach, ich passe mich schon an, ich bin ja aufgeschlossen. Und ich habe mir so Visionen gebaut, auch so ein Häuschen, wir können uns endlich ein Haus leisten, weißt du, mit Garten. Und dann sind wir auf dem Spielplatz in Köln, gehst ja mit
diese
dem Radler.
Diese Vorstellung, ne?
Ja, ich war voll so in die Idee verliebt, so wie, ne, wie wir oft, wir verlieben uns ja meistens immer in Ideen. Und hab dann gedacht, ja geil, wir sitzen dann da alle auf dem Spielplatz und ich bringe dann Kuchen mit, so wie in Köln. Aber da war nichts, ne? Ich kam da an im Kindergarten. Ich war wie ein Störenfried, ohne Witz. Es wollte natürlich, wenige Menschen wollten mit mir zu tun haben. Ich war wie so ein, das sind ja auch alles in diesen kleinen Städten, da kennt man sich schon seit Anno Tuck. Die sind total close da, die gehen schon seit Kindheitstagen zusammen irgendwie durch dick und dünn. Dann komme ich
da aus
Köln. Und
dann warst
du so
die Neue,
oh Gott,
der bunte Vogel, die Red Flag.
Ja, so ein bisschen. Und tatsächlich auch auf den Spielplätzen, es war ja nichts los, ne? Also da, jeder hat einen Garten, es war alles und dann ist meine Seifenblase zerplatzt. Ja, und dann war ich echt, dann ging es los mit dem Heimweh. Ne? Gehen wir jetzt wieder zurück? Wie machen wir das? Was meine Rettung eigentlich war, meine Ungeduld, weil in dem Fall die Rettung, weil ich ein halbes Jahr später meinen ersten Laden eröffnet hatte und dann bin ich dadurch auf meinesgleichen getroffen. Dann habe ich natürlich auch das Publikum angezogen, die sich für die Dinge interessieren.
Ich muss es nochmal kurz zusammenfassen. Du hast dich dann ernsthaft getraut, wo du eigentlich gedacht hast, es gibt gar nichts und es gibt niemand, der mich hier mag, hast du trotzdem einen Laden eröffnet?
Ja, weil, weißt du, ich habe gedacht, jetzt haben wir so einen großen Schritt gewagt und ich bin auch kein Mensch, der nörgelt und jammert und nichts bewegt. Also ich habe schon gedacht, das ist jetzt auch meine Verantwortung, ich muss da jetzt aus dem Quark kommen. Ne? Ja. Das wird jetzt nicht auf mich zukommen. Und da habe ich mich dann schon sehr bemüht, irgendwie Anschluss zu finden und es mit dem Laden zu machen. Und ich muss auch dazu sagen, meine Familie war einfach auch da. Die haben mich natürlich da auch echt supporten können. In Köln, ich komme nicht gebürtig aus Köln. Ich hatte einfach keinen familiären Background. Das ist schon echt schwierig dann, ne, wenn du da irgendwie auf dich alleine gestellt bist. Und das war eigentlich meine Rettung. Parallel zuvor aber, um nochmal kurz zurückzukommen nach Köln, als ich gestartet habe, habe ich mir dann so einen kleinen Wohnwagen gekauft, so einen kleinen nostalgischen Caravan. Den habe ich ausgebaut mit meinem Papa und meinem Bruder. Und mit dem bin ich über die Märkte und habe meinen selbstgenähten Stuff angeboten.
Wie cool.
Und es wurde so gut angenommen, dass dann auch Fotografen und so. Und dann kam das Fernsehen zu mir. Und die haben gefragt, ja, du bist ja irgendwie ulkig, hast nicht Bock mit vor der Kamera. Und ich dachte eigentlich immer so Set-Stagen oder so. Das fand ich auch cool. Aber die fanden mich, haben irgendwie Potenzial gesehen, was vor der Kamera mit mir zu machen. Und ich habe gedacht, ach du grüne Neune, ich kann ich überhaupt sprechen, ne? Aber was habe ich zu verlieren? eigentlich finde ich ja geil, was ich mache, von daher let's go.
Und hast du dann so Moderationsunterricht bekommen oder so? Oder hast du, nee, haben die es einfach dann so, nee, getestet und gesagt, ach, ja, die können sprechen, wir machen das jetzt einfach?
Ja, cool. Ich glaube, vielleicht fanden sie es sogar gut, dass ich halt nicht so geschult war. Mhm. Und dass ich so ein paar Ams und so mache ich immer noch übrigens.
Sag nochmal, erzähl nochmal kurz für die, hier zuhören, was für Serien oder was für Sendungen du moderiert hast.
Die erste Sendung war Zu Hause im Glück. Da war ich ein Teil der Crew. Mhm. Dann kam Schätze aus Schrott, Meine Wohnung, Deine Wohnung. Also es gab so ein paar kleine, mhm, coole Geschichten.
Mhm. Wie cool. Ja. Wie cool. Und es hat dir schon Spaß gemacht.
Ja, ne? Mega. Also wenn ich könnte, mein Wunsch war eigentlich auch immer, ich hätte super gerne eine eigene Sendung gehabt. Mhm. Das ist natürlich der Traum aller ModeratorInnen, ja, oder ExpertInnen. Das wäre super cool, mhm, gewesen. Aber jetzt gibt es ja Social Media und auch da gibt es ja Möglichkeiten, mhm, das alles zu teilen, mache ich ja
ging,
auch.
Ging die ganze Moderationsära zu Ende wegen Corona?
Ja.
Ah ja.
Genau, okay, wir hatten eine Sendung. Ich muss noch mal ganz kurz, diese Geschichte ist nämlich ziemlich witzig. Ich bin ja nach Kleve, mhm, also in Köln, als die Castings stattgefunden haben, mhm, als ich gefragt wurde, hast du nicht Bock und so. Und ich so, ja, und dann kam ein Casting nach dem anderen. Die waren dann bei mir im Wohnzimmer und so. Das war irgendwie so für mich total fremd und absurd, weil ich das, mhm, nie forciert hatte. Ich, mhm, nie irgendwie drüber nachgedacht, also irgendwas mit Fernsehen machen zu wollen oder vor der Kamera. Es ist in Köln nie was entstanden. Also ich hatte da noch kein Projekt. Ich habe halt weiter an mein Ding gearbeitet und an meinem Laden, an, mhm, meinem Store und so weiter und so fort. Also meinen Businessplan geschrieben, Geld gespart und so. Und dann sind wir umgezogen nach Kleve. Und ich wusste, okay, jetzt in einem halben Jahr werde ich den Laden eröffnen. Ich habe dann meinen Laden eröffnet, habe mich auch so, das war mein Hoffnungsschimmer. Ein Tag nach der Eröffnung ruft mich der Head-Off von Ufa Show und Factual an und sagt, hast du morgen Zeit? Die Crew aus München möchte gerne kommen, RTL 2, die würden dich gerne kennenlernen. Ich so, du weißt schon, ich habe gestern einen Laden eröffnet, ne? Wie so, how? Ja, und dann kamen die wirklich nach München geflogen, ne? Die großen Tiere von RTL 2 in meiner kleinen Stube. Ich hatte so eine kleine, ganz süße, so einen kleinen Laden mit Nähatelier und so. Und dann saßen wir auf so kleinen Höckerchen mit einem Tee in Kleve, das musst du dir mal vorstellen.
In Kleve, weil du hast nämlich eben gesagt, die kam nach München geflogen, du meinst aber nee, nach...
genau, also die kam von München nach Kleve geflogen, dann saßen wir da alle, nein, in meinem Stübchen und haben so einen Tee getrunken, ich habe so Kekse noch gemacht, das ist total geil, absurd.
Wie cool.
Ja, und zwei Wochen später habe ich den Vertrag unterschrieben. Und so ist es passiert. Und ich glaube, vielleicht auch nochmal, um deine anfängliche Frage, ja, zu beantworten, das war eine Zeit, ich hatte zwar Heimweh, aber da hatte ich dieses Vertrauen noch. Ich habe mich so verkrampft auf Dinge im Außen und ich wollte in das Gefühl wieder zurück. Mhm. Ich wollte einfach dahin wieder zurück, einfach mal laufen zu lassen. Passiert schon. Wenn du fleißig bist und ja, also auch irgendwie strahlst und du bist.
Und vor allem du auch das machst, was dir richtig,
ja, und
Freude,
genau,
macht. Ne?
Und genau das authentisch, mhm, bleibst, dann läuft es schon. So. Ja.
Und das ist jetzt so dein aktueller Stand, dass du da so das Gefühl hattest, dass du dadurch wieder so da reingekommen bist, dass du jetzt gesagt hast, du möchtest das wieder so im Flow haben, dass du wieder, ja, mehr das machst, was einfach kommt und, mhm, dass du vertraust in das Leben, dass das kommt, auch, ja, was für dich richtig ist.
Ja. Ja, voll. Und auch zu sagen, wenn es halt mal nicht so geil läuft, durch da. Mhm. Ne? Nicht, mhm, in die Vermeidung, sondern einfach, mhm, gehört halt, es ist ja nie irgendwas für immer. Kein Gefühl bleibt für immer. Mhm. Es ist Bewegung, Ebbe, Flut, Tag, mhm, Nacht. Und so ist es eben mit unseren Gefühlen auch. Und ich glaube, wenn man das Bewusstsein dafür hat, dann kann man auch lernen, Dinge auszuhalten. Ne? Und das, glaube ich, fiel mir schwer. Ich, mhm, habe Dinge einfach festgehalten und das war ja auch, also als wir den Laden hatten oder ich den Laden hatte, dann haben wir uns nachher vergrößert und dann kamen ja noch mehr Shows dazu und ich musste natürlich auch, das war ja so meine, wie du schon gesagt hattest, der Spagat zwischen total. Kind, Haushalt, Familie, mhm, die Läden, Angestellte und Fernsehen. Also ich war dann ja auch,
boah,
noch...
Wahnsinn.
Aber ich wollte nichts davon loslassen, weil, mhm, der Laden war für mich, das lief so, das war so okay. Mhm. War jetzt nicht super geil, aber es war okay. Ne? Und dachte, ja, okay, das, mhm, wenn das eine nicht läuft, dann habe ich wenigstens noch das andere. So ein bisschen dieses, mhm, Sicherheitsding. Fernsehen war voll meine Passion. Das war richtig, da, mhm, hätte ich gerne mehr gemacht. Und zu Hause war natürlich mein Heim, ist meine Heimat, mein Ort der Liebe. Aber du kannst nicht alles machen. Es kommt immer alles zu kurz. Wenn du auf jeder Hochzeit tanzt, bist du nie auf einer ganz, mhm, da. Und das musste ich erkennen durch diesen durch das Burnout, Panikattacken und so weiter. Und auch Corona, ne? Das war ja auch so, ich habe meinen Laden vorher, wir haben das alles verkauft. Rechtzeitig noch, da wusste ich noch gar nicht, dass Corona jetzt hier irgendwie also uns überrollt.
So in weiser Voraussicht schon vorher verkauft gehabt.
Ja, genau. Wow. Weil ich auch mehr Anfragen hatte, Glück. Fernsehanfragen. Wir haben dann noch eine Sendung, ein Jahr gab es dann noch Schätze aus Schrott damals. Mhm. Ja, und das wurde dann, also es hat nichts mehr stattgefunden. Ne? Es war dann wirklich von 100 auf 0 alles weg. Alles.
Und dann hast du deine Instagram-Karriere gestartet.
Nee, ich musste erstmal klarkommen, ehrlich gesagt. Ich musste erstmal auf alles klarkommen und dachte, okay, vielleicht muss ich genau jetzt mal ruhen. Vielleicht muss ich jetzt erstmal irgendwie kurz mich downsizen. Natürlich auch mit Panik und Ängsten, richtig krassen Existenzängsten.
Aber das ist doch, also rückblickend ist es so notwendig gewesen, oder?
Wahrscheinlich schon, ja.
Also
ja.
Weil ich schaue so zurück und denke, boah, wie scheiße das war, so sorry to say. Es war so schlimm. Ich habe mich so schrecklich gefühlt. Und gleichzeitig brauchte ich das, weil ich glaube, mein System hätte einfach so weitergemacht. Also diese ständige Überarbeitung, dieses alles gleichzeitig machen zu müssen. Und da steckt ja auch ein ganz krasses Bedürfnis hinter. Ne?
Natürlich, also, absolut. Das habe ich auch gehabt und auch dieses Gefühl von Anerkennung, du schaffst das alleine, Kontrolle und ich musste das loslassen und ich glaube, das war auch mal ganz gut. Finanziell war es natürlich nicht geil, aber auch das hat mir auch gezeigt, also ich bin so dankbar, ich lege nicht so viel Wert auf Statussymboliken, für mich spielt das keine Rolle, ich bewerte das aber auch nicht, wenn andere sich das oder andere brauchen fürs Gefühl oder sich gönnen, aber ich hatte wirklich Angst, okay, jetzt muss ich richtig hier, ne, das Haus, wir bezahlen es ab und kriegen wir das noch hin. Also solche Nöte kenne ich natürlich auch. Aber dann habe ich mich auch wieder darauf besonnen, wo wir herkommen. Wir sind ja privilegierte EuropäerInnen, ne, weiße Menschen, die auch die Familie im Background haben und ich wusste, ich fall weich. Es ist alles okay. Irgendwie kriegt man das hin. Und das hat mich so ein bisschen beruhigt und um auf deine Frage einzugehen, wie ich das mittlerweile mache, wenn unsere Synapsen explodieren, sind wie heute. Ich muss es rein, ich fühle rein. Ich fühle rein, ist es jetzt meine Idee oder ist es vielleicht die Idee von jemand anderem? Und wenn ich den Call habe, dann bin ich ready. Und eine Sache, die auch super, das hat mich so getriggert immer, wenn Leute gesagt haben zu mir, du musst mal langsam machen, einen Schritt nach dem anderen. Ja. Nee, stimmt nicht. Ich habe mein Human Design gemacht und ich habe auch mit meinem Psychologen darüber gesprochen. Bei mir ist es so, wenn ich eine Idee habe und die ist da, dann bin ich an. Wird sie zu doll, also wird sie zu theoretisch oder zerrissen in Zahlen, bin ich raus. Ich bin raus, da ist nicht mehr meine Energy. Das ist dann nicht mehr der Ursprung. Und ich verstehe, dass es Zahlen braucht. Ich verstehe, dass es eine Sachlichkeit braucht. Deswegen habe ich ja auch jemanden, so wie du, der das für mich mittlerweile auch macht. Aber bin ich aus, bin ich auch nicht mehr drin. Und dann bin ich auch nicht mehr gut, weil dann ist es nicht mehr mein Konzept.
Ja.
Und das habe ich ein paar Mal gemacht und habe gemerkt, nee, ist scheiße, will ich nicht.
Es ist so witzig, ich muss so grinsen, weil ich echt denke, boah, wie krass ähnlich wir uns sind. Also ich wette mit dir, wir haben das gleiche Human Design. Ja,
wahrscheinlich. Was hast du denn, weißt du?
Ich weiß es gerade nicht auswendig. Nee, ich vergesse das mal immer. Verklickern. Wir müssen uns das mal ausdrücken, weil es ist wirklich so witzig, wie du das erzählst, auch was du alles gemacht hast. Es hört sich ja so krass ähnlich an, weil ich habe ja auch damals meine Läden gehabt. Ich habe ja auch so irre im Bikini Berlin, ich weiß nicht, ob du es kennst,
ja, klar.
Diese Riesenmall, die haben mir eine Fläche über 480 Quadratmeter angeboten und ich habe sie genommen.
Krass.
Ich habe einfach gesagt, ja okay, in fünf Tagen, mein Mann hat mit mir zusammen in fünf Tagen diesen Laden eingerichtet. Ich weiß noch, ich war bei Armin Morbach in der Agentur als Make-up-Artist und habe gesagt, so Armin, ich habe hier diese Riesenfläche, habt ihr Bock mit reinzugehen? Ein Tusch-Magazin ist mit reingegangen. Super viele Leute, weißt du, so Zarco-Parfum hat da noch einen Stand mit reingemacht. Oh, wir haben einfach mal in fünf Tagen diesen Laden hochgerockt. Und es ist mir aber leicht gefallen. Also es war in dem Moment geil. Das ist jetzt genau das, was ich machen will. Rückblickend, oh mein Gott, wie habe ich das geschafft? Wie krass das war, einfach das alles auch gleichzeitig aufrechtzuerhalten. Aber was ich auch für mich so krass gelernt habe, ist, wenn ich on fire bin für etwas, also wenn ich etwas spüre und sage, boah, das ist jetzt gerade genau das Richtige, dann fällt mir das so leicht, dann bin ich nicht müde, dann bin ich nicht fertig, dann habe ich einfach eine Energy.
Ja.
Aber genau so, wie du das gerade beschrieben hast, wenn ich etwas mache und es wird zu verkopft, es wird zu irgendwie so, dass es gar nicht mehr sich nach meinem anfühlt, dann bin ich auch sofort raus. Dann kann ich auch sofort, dann spüre ich sofort.
Mittlerweile.
Also früher habe ich mich dann da so durchgequält. Aber mittlerweile spüre ich total, sobald ich merke, ich habe gar keine Energie mehr dafür. Ich bin überhaupt nicht mehr so, dass ich so sage, boah, ich brenne dafür. Dann ist bei mir auch so ein Ende. Dann merke ich so richtig, okay, ich muss hier stoppen, weil sonst übergehe ich meine Grenzen. Und die bin ich früher ständig übergangen. Also ich habe ständig so krass nicht auf meinen Körper gehört, sondern obwohl ich Tinnitus hatte, obwohl ich schon total, weißt du, fix und fertig war, habe ich gedacht, nee, das muss ich jetzt durchziehen. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich nicht geliebt, dann werde ich nicht gesehen, dann werde ich nicht so, ultra krass. Und das ist, finde ich, etwas so Tolles mit dem Älterwerden, dass ich halt einfach merke, und du hattest das ja vorhin auch so, als wir zusammen geluncht haben, noch so gesagt, ne, so dass du auch so das Gefühl hast, so mit Perimenopause und so weiter, kommt jetzt irgendwie langsam
ja, neues
so.
Thema. Ja. Yay! Aber auch geil, auch ein Schlüsselmoment. Es war ein Schlüsselmoment, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, deswegen, ich wollte dir da diese Überleitung eigentlich geben zu dieser Thematik, dass du sagst, so, es hat gerade ein neues Kapitel angefangen.
Ey, voll,
ne?
Das meine ich. Ich glaube auch, ich bin wahrscheinlich schon viel länger drin, als ich es gedacht habe. Es ist ein Riesenthema, die Menopause, Perimenopause, weil unser der weibliche Körper ja bei weitem noch überhaupt nicht richtig erforscht ist. Und die Wechseljahre, also es gibt kaum ExpertInnen.
Man denkt, es fängt erst so mit 50 an oder sowas.
Total der Mythos. Für, ja, und die,
so
die Regel
Quatsch.
Bleibt aus und so. Ne, es läuft immer und Hitzewallung, so diese komischen Mythen oder der Klassik ist ja totaler Quatsch. Und das sind jetzt für mich total neue Erkenntnisse. Ich habe das jetzt zum ersten Mal auch auf Instagram geteilt. Und ich habe einen Ansturm von Nachrichten bekommen, wie vielen Frauen es so geht. Ja. Und die jetzt gerade so ein Awakening haben. Und ich hatte das auch, dank vieler oder Bekannter und zwei Freundinnen, die sind deutlich älter als ich. Und die sind da schon durch. Und mit denen oder durch deren Runden darf ich eben profitieren. Das ist schon ziemlich cool, weil wir uns auch sehr viel darüber austauschen. Und ich dadurch auch so ein bisschen sensibilisiert wurde. Und hatte immer Angst, auch eine Blockade, vielleicht kennst du das, nicht ernst genommen zu werden.
Ja,
das ist auch
total.
Ein Riesenthema. Ich habe manchmal das Gefühl, ich overexplain mich. Also weil ich zum Beispiel zu einem Arzt gehe und ich bin krank, und ich gehe zum Arzt und tue so, als wäre ich noch kränker. Damit ich ernst genommen ich spiele dann nochmal krank. So dumm.
Ja.
Aber weil ich super oft in meinem Leben nicht ernst genommen werde. Und wenn dann so eine Autoritätsperson vor mir steht, denke ich, ich muss jetzt ausholen.
Ja, aber das habe ich genauso, Resi. Exakt so. Ich denke auch voll oft. Ich bin auch so oft nicht ernst genommen worden. Ich bin, das ist aber auch schon bei mir aus dem Elternhaus. Mhm. Also meine Mutter, also ne, es hat einfach gar nichts gezählt, was ich gesagt habe. Es war egal, ich musste diesen Regeln befolgen. Und dann aber auch im späteren Leben, ich sah super krass jung aus. Mir haben immer Leute nicht zugetraut. Die haben immer gesagt so, hey, was, du? Weißt du, du bist so ein kleines Mädchen. Was willst du denn jetzt? Und ich glaube auch, deswegen musste ich mich halt auch immer so viel profilieren und mich so, weißt du, so in so ein, ja, weiß ich nicht, wie in so eine, so ich muss ganz viel reden und ganz viel sagen, damit ich irgendwie so ernst genommen werde. Und das finde ich ganz schlimm heute, weil ich irgendwie denke so, oh mein Gott, wie schade, dass ich da nicht schon so viel selbstbewusster so zu mir gestanden habe und gesagt habe so, hey, ich bin gut so, wie ich bin, dass ich mich selber in diese Situation gebracht habe, worunter ich heute manchmal, dass ich manchmal immer noch merke so, boah, zügel dich doch mal. Du musst doch jetzt gerade gar nicht so viel sagen oder so viel sein oder ne, du hast doch schon so viel geschafft.
Aber wenn es dir selber schadet, ist es natürlich nicht cool. Auf der anderen Seite, finde ich, ist es ja auch ein, also dieses, wie du das gerade beschreibst, im Sinne von also zu viel sein, hört sich so ein bisschen negativ assoziiert an. Finde ich, dürfen wir auch mal ablegen, weil ich finde es eigentlich cool. Ich meine, wo stehst du bitte? Also du stehst ja bestimmt nicht, weil du immer Ja und Amen gesagt hast, oder?
Total, weil ich so krass mit dem Kopf durch die Wand und so weiter, aber es hat halt auch so doll weh getan.
Tut halt weh.
Na, also du
ja, Wachstum ist nicht, ja, ist nicht ein Wellness-Tag. Das
nee,
tut weh.
Du stößt halt extrem viel an.
Ja.
Also auch da, wo ich jetzt gerade bin, denke ich manchmal so, oh Mann, warum muss das denn manchmal so wehtun? Also manchmal denke ich noch so, boah krass, will ich da überhaupt sein an Tagen, wo ich, keine Ahnung, in meiner Zyklusphase bin, wo ich gerade nicht diese Kraft habe. dann gibt es wieder andere Zyklusphasen, wo ich sage, boah, mega stolz, wow, was ich da geschaffen habe, Wahnsinn. Ne? Aber es gibt auch viele Tage, wo ich dann auch merke, boah, krass, so ne, die kleine Miri,
ja,
ne, die will jetzt eigentlich nur in den Arm genommen werden. Die will jetzt eigentlich nur so ein bisschen den Kopf gestreichelt bekommen und ja, in den Arm genommen werden und sagen, so, du musst das alles gar nicht machen. Mhm. Weißt du, so, du darfst auch jetzt einfach mal dich zurücklehnen und weniger machen. Und du hast doch schon so viel geschafft. Ich meine, jeder sieht ja,
ja,
was du da alles getan hast. Aber das ist auch gerade ein krasser Prozess. Also das ist, glaube ich, auch bei mir gerade dieses, in diese Perimenopause. Ich weiß nicht, wie.
Vielleicht, aber es ist doch, weißt du, was ich so geil finde, ist, wenn man das schon ausspricht und verbalisiert. Ja. Das ist ja der erste Weg in die Heilung.
Absolut.
Und auch das zu reflektieren, erkennen, Worte finden. Wenn was ausgesprochen ist, ist man dann meistens doch positiv überrascht, wie man sich selbst auch wahrnimmt, aber auch wie andere dich wahrnehmen, das Außen, und vielleicht auch mal spiegeln dürfen, ne? Deine Ängsten, die mit dir den ganzen Tag zusammen sind, das dann auch mal zuzulassen. Und ich finde, eigentlich ist das genau der Heilungsprozess, über den ich gesprochen habe. Und das hatte ich auch mit der Perimenopause, weil ich dann direkt einen Termin bei meinem Arzt gemacht habe. Ich muss aber ihn auch wirklich loben, ist einfach, wenn Sie du das hören, jedes Mal, wenn ich mit ihm telefoniere, denke ich, wissen Sie eigentlich, was Sie finden?
Oh mein Gott, wie toll.
Ja. Wirklich, es ist mein Geschenk. Er ist für viele Frauen ein Geschenk des Himmels, muss man sagen. Er liebt seine Arbeit. Und ich weiß, dass es viele Ärzte oder Ärztinnen gibt, die das, ja, ihre PatientInnen nicht so richtig ernst nehmen, habe ich auch schon leider Erfahrungen mitgemacht. Er ist das beste Beispiel dafür, dass es geile Ärzte gibt, und er ist einer davon. Und ich hab
verrate
dann so,
uns, was ihn so besonders macht. Also was, erklär mal.
Also abgesehen davon, dass er durch seine Ausbildung einfach ein extrem guter, versierter Arzt ist und extrem gut ausgebildet ist, merkst du, so wie wir, der ist einfach, das ist Fleisch und Blut, der nimmt sich wahnsinnig viel Zeit für jeden seiner Patientinnen. Wenn irgendwas ist, du kannst ihn sogar anrufen, er ist erreichbar, er begleitet dich. Das Erste, was er mir letztes Jahr gesagt hat, Frau Kolter, wenn jetzt die Menopause bevorsteht, dann sind wir beste Freunde. Und ich so, okay, ich dachte, ja, das dauert ja noch 10 Jahre. Ne? Naja, und der nimmt sich einfach super viel Zeit, der erklärt alles ganz genau, dass du es verstehst. Du gehst mit wenig Fragen raus.
Und er ist sehr
proaktiv, was ich sehr cool finde. Was ich sagen wollte ist, das war nämlich das Gespräch, was ich jetzt Anfang des Jahres noch hatte mit ihm. Und da habe ich auch angefangen, mich zu erklären. Ich so, brauchen Sie gar nicht sagen. Ich erkläre Ihnen jetzt ganz kurz nochmal, wie das ist mit den Phasen. Und er hat mich einfach aufgeklärt und mir sofort gesagt, was jetzt der nächste Schritt ist. Dass ich jetzt in die Hormontherapie gehe. Und
also das auch, machst du schon?
Ja, das werde ich machen, auf jeden Fall. Ja. Ja, ich werde jetzt in die Hormontherapie gehen. Das ist für mich total, also brauche ich nicht mehr drüber nachdenken, weil ich mich jetzt auch viel eingelesen habe. Und er ist natürlich auch ein sehr moderner Arzt und weiß natürlich auch, was auf dem Markt unterwegs ist. Und es wird ja jetzt auch immer mehr und publik, und es ist auch toll. Man darf aber auch nicht vergessen, wie zum Beispiel jetzt Shayla DeLis, die Women on Fire geschrieben hat. Das ist, finde ich, eine super geile Lektüre, um erstmal eine neue Erkenntnis zu bekommen oder sich auch vielleicht als Hörbuch runterzuladen. Das ist einfach, jetzt habe ich gerade Werbung gemacht, aber es ist wirklich auch ein geiles Buch in diesem Sinne.
Ja, absolut, total.
Um erstmal vielleicht so ein Gefühl für sich zu bekommen, Aufklärung. Aber, und da kommt jetzt ein Aber, es sind natürlich auch die Amerikaner. Und die Amerikaner sind gerne immer ein bisschen mehr. Und ich finde, das muss man auch immer, ich hinterfrage sowieso alles immer gerne und sehe es auch aus einem kritischen Blickpunkt. Gar nicht, weil es amerikanisch ist, sondern grundsätzlich, was die Medizin betrifft. Ich gucke immer erstmal vorher, was nehme ich denn da zu mir? Ne? Ich beschäftige mich einfach damit. Und deswegen sollte man, finde ich, alles immer ein bisschen kritischer sehen. Trotzdem freue ich mich extrem doll, dass das so langsam in Bewegung kommt. Mhm. Ja. Und das war auch mein Moment, dass ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt da und ich nehme es an. Jetzt macht mein Tinnitus Sinn, jetzt machen meine Panikattacken noch mehr Sinn. Auch so Herzrasen, nicht schlafen können, mit einem ganz beschissenen Schlaf. Das weht alles daher.
Jetzt haben wir schon so viele tolle Sachen besprochen. Ich könnte wirklich jetzt noch 2 Stunden mit dir weitersprechen. Ich glaube, ich würde nur so unfassbar gerne einmal auf diese Anfangsthematik mit der Farbe eingehen, ja, weil das ist ja so krass dein Thema. Ja, du hast vorhin erzählt, wie du dann in der Corona-Pandemie auch erstmal mit dem Burnout gesagt hast, du brauchst erstmal einen Break, aber dann hast du ja angefangen und hast nochmal Instagram richtig für dich entdeckt und machst ein super schönes, also das ist wirklich so ein Augenschmaus, dein Account. Wenn man da so drauf
geht.
Ja, voll.
Süß.
Nee, wirklich. Ich folge so gerne Accounts, wo ich einfach sage, boah, da gucke ich so gerne hin, weil es so schön ist, weil es einfach so Spaß macht. Und du bist ja wirklich so, du zeigst so viel Lebendigkeit, so viel Authentizität, so viel, weiß ich nicht, ich finde das richtig geil. Und ich frage mich so häufig, wie kann es sein, dass ich eigentlich im tiefsten Herzen Farbe so feiere, so liebe. Ich meine, ich habe dich auch vorhin geschminkt mit meinen neuen Jack's Beauty Line Pinseln, ne, wo ich jeden einzelnen Pinsel mit Neonfarben und bunt und einem Herzchen und einem Smiley und ne, so. Ich finde es voll geil. Ich bin so ein richtiges, so ein Neon-Girl. Und gleichzeitig, weiß ich nicht wieso, da versuche ich gerade so ein bisschen hinterzukommen, wieso habe ich das, dass ich immer alle so eher denke, nee, ich gehe lieber auf beige. Ich gehe lieber auf so dezent. Weißt du, so, weil ich feiere es bei dir so ab und gleichzeitig habe ich immer so Angst, dass bei mir, oh nee, dann sehe ich mich da ganz schnell satt. Dann, ne, dann hinterher will ich das alles wieder nicht so und dann muss ich alles wieder anders machen.
Ach so. Ja, das haben ja viele. Also das also ist tatsächlich aber auch ein deutsches Phänomen, ne? Muss man wirklich mal sagen. Es liegt bei uns. Ich würde sagen, dass die Gesellschaft in Deutschland ja sowieso Sicherheit immer ganz weit oben. Also das ist eigentlich mit einer der höchsten Prioritäten, wenn du jemanden fragst beim Einrichten, beim Stylen. Was ist das Wichtigste? Das Gefühl von Sicherheit. Und das Gefühl von Sicherheit wird oft ausgelöst, wenn die Masse Dinge tut. Man kann sich unterordnen, ne? Man geht mit, man fällt nicht auf. Ich will das gar nicht verurteilen. Ich arbeite auch mit Beige. Ich selber trage auch Schwarz. Ich liebe Schwarz, wenn ich dann meine Highlights einsetzen kann. Das will ich gar nicht bewerten. Aber wir haben das Ding in Deutschland immer schon, das ist auch was Politisches. Wir wollen nicht aus der Reihe tanzen. Und schon gar nicht erheben wir unsere Stimme. Und schon gar nicht positionieren wir uns. Schon gar nicht zeigen wir Großhaltung. Das hat was auch mit einer inneren Haltung zu tun. Also es geht darüber hinaus. Es gibt sogar Studien und Statistiken, zum Beispiel in den Niederlanden. Ich wohne ja direkt an den Niederlanden. Und für mich ist das ist ja eigentlich mein Zuhause. Ich fühle da meinen Seelenort, sind die Niederlande. Kurz auf kurz oder lang werde ich da auch wahrscheinlich leben. Aber ich bin einfach privilegiert, dass ich da direkt an der Grenze wohne, auch mit den Niederländern zusammenarbeiten kann, sowohl was Fashion, Design und sowas betrifft und das auch rüber transportieren möchte nach Deutschland. Du hattest es vorhin auch einmal kurz gesehen und auch erwähnt, dass ich, mein Label heißt halt Dopamin Styling, also ne, Farbe, Color You Pretty, also weil das einfach auch Glückshormone auslöst und deinen gewissen Typ auch unterstreicht. Nicht jeder kann schwarz tragen und auch nicht jeder kann beige tragen oder grau tragen. Es tut manchmal gar nichts für dich. Aber wir sind einfach in der Form nicht experimentierfreudig, weil wir ja uns in Sicherheit wiegen und wir assoziieren diese Farben eben mit Sicherheit, mit Ruhe. Und was ich zu der Studie sagen möchte, ist, dass die Niederlande eines der glücklichsten Länder sind. Also in der Statistik gesehen. Und das liegt einfach daran, dass sie Farbe bekennen. Und nicht nur, weil sie Farbe tragen, sondern einfach, weil sie ein lautes Mundwerk haben. Die lassen sich nicht alles gefallen. Also die sind wirklich auch, die schwimmen auch mal gegen den Strom. Die reden auch mal über unbequeme Sachen. Ich will da auch nicht alles verherrlichen. Ich will da auch nicht alles verharmlosen oder pauschalisieren. Und auch nicht jeder Deutsche, keine Angst. Aber ich... Es ist eine andere Mentalität, die sind viel bunter und auch diese Angst, was wir auch ganz oft haben, das habe ich im Interior-Bereich so oft erlebt, aber dann habe ich es ja jetzt einmal gestrichen und dann bleibt das für immer. Um Gottes Willen, wenn ich irgendwas für immer, also wenn ich für immer gedacht hätte, wäre ja keine Wand bei mir bunt. Und klar bedeutet das auch Arbeit und Effort, ja? Ne, dass ich dann mal eine Wand tapeziere. Es muss dir halt Freude bereiten. Und du musst, wie immer, aus deiner Komfortzone raus, um Dinge zu bewegen. Und so ist das halt, wenn ich keinen Bock mehr habe auf die blaue Wand und sie weiß haben will, streiche ich sie halt weiß. Es ist halt nichts bequem. Ne? Dinge kommen nicht von alleine. Und ich glaube, das ist es, dass wenn wir immer nur da sitzen und Däumchen drehen und wie die faulen Nüsse da auf dem Sofa sitzen und nichts machen und den Mund halten, dann passiert auch nichts. Und ich glaube, das ist halt irgendwie so ein bisschen in unseren Genen, epigenetisch in der DNA. Wir wollen irgendwie auch nicht so richtig auffallen. Wir fühlen uns sicher in der Masse, aber eigentlich fühlen wir uns schon ein bisschen scheiße, wie die jetzt laufen, links, rechts, wie auch immer. ich glaube, das ist das Thema. Wir haben diesen Mut manchmal nicht. Mhm. Und das finde ich ziemlich unsexy. Mhm.
Also ich finde es mega cool, was du gerade gesagt hast. Es ist so inspirierend. Also wirklich, ich will es eigentlich auch so stehen lassen, weil das einfach so auch nochmal so, wie ich dich heute kennengelernt habe, einfach nochmal so krass zusammenfasst. Und ich möchte das auch nochmal vielleicht gerne mitgeben, weil du auch, wir hatten in der Küche vorhin darüber gesprochen, dass du gesagt hast, so auch wenn du mal, keine Ahnung, eine negative Nachricht bekommst oder Leute irgendwie was jetzt heute gegen dich sagen, weil sie dich zu laut, zu bunt, zu irgendwas finden, zu blond, zu schön, zu dünn, irgendwas, dass du richtig so sagen kannst, so du kannst dich da so krass von abgrenzen und sagen, ne, so that's their problem, das ist nicht meins, also das ist einfach, ich lasse es da. Und ich finde, das fasst das so schön zusammen, was du gerade gesagt hast, einfach diesen Mut zu haben, zu sagen, nichts ist für immer und vor allem auch, wenn ich was verändern möchte, dann kann ich es nur selber verändern. Ja. Und nicht darauf zu warten, dass irgendjemand anders das tut und zu sagen so, okay, ich bekenne mich jetzt dazu, weiß nicht, dass ich laut bin, bunt bin, schräger Vogel bin oder sonst irgendwas. Ja. Und das finde ich ist so schön und ich glaube auch so, das spüre ich halt auch so bei dir, weil das halt wirklich nicht gespielt ist, sondern weil das so krass echt ist. Und gerade jetzt, wo ich deine Story gehört habe und ich glaube auch alle, die jetzt gerade zuhören, ich glaube, man kann so krass verstehen, woher du kommst und warum du bist, wie du bist. Und dass du da wirklich viele, viele Menschen richtig, richtig toll inspirierst.
Ach, das hast du so schön gesagt. Ich muss aber noch eine Sache zu meinem Instagram-Kanal sagen, weil ich finde es so krass, dass du sagst, das ist so ästhetisch schön. Ich finde ihn gar nicht mal so ästhetisch. Ich vergleiche mich nicht, möchte mich nicht vergleichen. Aber wenn man mal rechts und links schauen würde, bei mir ist es ja eher so, dass ich versuche, in meine Reels auch so ein bisschen Deep Dive einzubauen. Mhm. Oder auch mal meine Zeiten zu zeigen, die nicht irgendwie nur gestaged und echt sind. Ne? Ich zeige halt meinen Zellulite-Bauch, der auch nicht mehr da sitzt, wo ich ihn auch gerne mal gewusst hätte. So. Aber es ist mir mittlerweile auch, ich bin einfach dankbar. Es ist einfach gut, wie es ist.
Aber das macht es ja gerade so schön, weißt du? Wenn dein Account einfach nur perfekt wäre, wenn man einfach nur das perfekte designte Wohnzimmer, du immer nur perfekt geschminkt, perfekt gestylt, ich glaube, dann wärst du auch nicht authentisch.
Das bin ich auch nicht.
Nee,
ich bin es auch nicht. Ich bin wirklich auch manchmal echt ein kleiner Haudegen. Und bei mir, also ich bin schon sehr picky und ich bin auch ein kleiner Monk, aber es gibt bei mir auch Stellen und Ecken, die sind einfach nicht cool. Also die brauchen, also aber auch das ist ja normal. Ich möchte einfach alles wieder ein bisschen mehr normalisieren. Ja.
Also ich finde es mega. Ich finde es auch wirklich super schön und inspirierend, was du gesagt hast. Und ich würde mich wahnsinnig doll freuen, wenn wir in irgendeiner Form noch was zusammen machen würden.
Oh ja,
also
auch.
Ich glaube wirklich, dass es auch so matchen würde, dass wir unsere Communities zusammenbringen. Irgendeinen coolen, also ich fühle das total.
Also ein Event fände ich geil. Ich fände auch so ein
Ladies Night, irgendwie sowas.
Make-up-Styling, Typ, so also ein bisschen Deep Dive vielleicht auch. Persönlichkeitsentwicklung finde ich auch super schön.
Ja, irgendwie
oder
so eine Kombination.
Was richtig, so ein kleines Festival-Event, irgendwie so, ja. Hätte ich auch Bock
drauf. Wir springen jetzt mal weiter rum.
Ja.
Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen
hat.
So schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ob ihr zugehört oder zugeschaut habt, lasst uns sehr, sehr, sehr gerne einen Kommentar da. Folgt uns, teilt auch vor allem diesen Podcast unbedingt mit Menschen, die ihn hören sollten, weil so können wir weiter wachsen. Und wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung zum Beispiel da lasst, das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Das ist ja immer so ein bisschen die Währung, ja, auf den ganzen Social-Media-Kanälen. Ich meine, wir nehmen ja wirklich wortwörtlich kein Geld
das,
dafür.
Das, was wir lieben, die Zahlen.
Genau. Und das, was wir lieben. Aber es ist halt einfach so wertvoll und so wichtig und gerade auch in der heutigen Zeit. Ich glaube auch gerade, das will ich auch noch einmal dazu sagen, weil es fällt mir auch gerade ein, wir tun ja wahnsinnig viel, auch als Content Creator.
Ja, du gibst einfach viel.
Was, ne? Wir geben wahnsinnig viel. Ne? Das ist halt ja auch alles Zeit, die wir investieren, dass wir sitzen, dass wir darüber sprechen, dass du deine Story teilst und das bekommt ihr alles kostenfrei. Und ich glaube, das Einzige, was wir wirklich als Gegenleistung wirklich auch brauchen, sind halt wirklich dieses
kommentieren, liken, teilen, wenn man Bock hat.
Genau.
Wenn man sich damit identifizieren kann.
Und das ist wahnsinnig wichtig.
Ja,
ne? Auch gerade jetzt in dieser Zeit, die Accounts werden immer mehr, es kommen auch immer mehr KI-Accounts dazu.
Das,
ne?
KI-Ding.
Halt, ja, wo man halt wirklich einfach auch sagen muss, so, da zählt Authentizität und dieses Persönliche.
Ja, voll.
Und genau aus dem Grund mache ich das ja auch so gerne und ich nehme auch aus jeder Folge immer für mich persönlich so viel mit, weswegen ich auch den Podcast so gerne mache, weswegen ich auch so gerne Zeit investiere. Ja. Und ja. Ich hoffe, ihr konntet einfach ganz, ganz, ganz viel für euch mitnehmen, ihr Lieben.
Ich für mich auch. Danke, schön, dass ich hier sein durfte, Miri.
So toll. Also bis nächste Woche hoffentlich, ihr Lieben. Ciao.